die Welt mit den Ohren entdecken. Hier ist die Radioreise.
Sie hören die Radioreise mit Alexander Tauscher. Ich grüße Sie. Diesmal geht es nach Berlin auf eine Reise entlang der ehemaligen Mauer. Noch ein paar Mauerreste sehen wir, ansonsten aber viele Erinnerungen und Geschichten. Wir starten an der Spree, wo eine spektakuläre Flucht von Ost nach West gelang. Dann geht's weiter an der Eastside Gallery mit Kunst und wildem Graffiti. Am Checkpoint Charlie erinnern wir an Stunden, die beinahe den Dritten Weltkrieg ausgelöst hätten. Auf dem Weg zum Potsdamer Platz sehen wir einen Ort, an dem sich Menschen auf einem Seil aus dem Osten in den Westen befreiten. Gänsehaut bekommen wir auch am Brandenburger Tor, dem Symbol der Teilung und natürlich auch der Einheit Deutschlands. Das DDR-Museum erinnert uns an den Alltag jenseits der Mauer und die Gedenkstätte Bornholmer Straße erinnert uns an die Opfer der Teilung. Also eine spannende Zeitreise heute durch Berlin.
Ja, hallo, ich bin Zoe Soleil und ich bin jetzt mit Alex hier auf der Radioreise unterwegs entlang der Mauer durch Berlin.
DDR, BRD, Ost-Berlin, West-Berlin, eine ganze Radioreise entlang einer Mauer. Es wird echt spannend werden, bleiben Sie unbedingt bei uns. Also bis gleich.
Die Radioreise mit Alexander Tauscher.
Das ist die Radioreise, die Sie zu neuen Horizonten bringt und damit Reiselust wecken soll. Im Studio Alexander Tauscher, herzlich willkommen hier bei uns in dieser Show. Diesmal schlängelt sich unser Weg entlang einer Linie, die es nicht mehr gibt. Aber auf dieser Linie stand etwas sehr Hässliches. Mehrere Meter hoch, viele Kilometer lang. 28 Jahre lang stand sie, die Berliner Mauer. Wir haben spannende Geschichten entlang dieses einstigen Todesstreifens auf unserem Rundgang durch Berlin. Zoe Soleil hat mich einen halben Tag lang begleitet und ohne große Umschweife geht's heute gleich immer wieder los mit ihr auf Tour in vielen Etappen. Also willkommen im Vereinten, willkommen im freien Berlin.
Das Leid ist vorbei, du bist wieder frei. Die ganze Welt kommt gern zu dir, Berlin. Berlin.
Hallo Alex, schön dich wiederzusehen. Willkommen auf unserer nächsten gemeinsamen Reise. Und zwar diesmal werden wir entlang der Mauer oder der letzten Mauerstücke durch Berlin durchgehen und entlanglaufen und ich werde dir was erzählen.
Schön, freut mich auch so, im geliebten Berlin zu sein, im dicken B, wie ihr sagt.
Ja genau, im dicken B. Berlin heißt ja übersetzt eine trockene Stelle am Morast und da haben wir ja gleich links von uns genau das, worum es hier geht, Thema Wasser. Hohes Grundwasser, aber wir stehen entlang der Spree und wir stehen jetzt an einer Stelle, wo tatsächlich die Mauer, die war hier nicht zu sehen, sondern du siehst, wenn du jetzt mal nach links schaust, so einen Steg, der aus Beton ist. Und das war quasi ein Grenzpunkt. Dort sind nämlich Soldaten hin und her gelaufen auf diesem Betonsteg. Und die haben die Schiffe, die hier an dem Landwehrkanal genau gegenüber reingefahren sind, und zwar Richtung Neukölln und Richtung Kreuzberg, da geht nämlich der Landwehrkanal auch entlang, und da sind die nämlich reingefahren. Und hier ist im Juni 1962 eine ganz spektakuläre Flucht mit einem Schiff gelungen. Und zwar sind da hinten, wo du diese Molecule Men siehst und wo die Elsenbrücke ist, da hinten ist der Treptower Hafen. Und dort haben Personen mit Baby und Erwachsenen quasi ein Schiff gestohlen, in dem sie den Kapitän und den Maschinisten besoffen gemacht haben, unten in ihre Räume eingesperrt haben. Das Fahrgast hieß Friedrich Wolf. Und dann sind die hier 5 Uhr morgens lang in diese Richtung am Steg. Und dann sahen die schon die Soldaten, haben auf einmal ihr Schiff eingelenkt und sind mit voller Karacho genau in diese Öffnung, die du da gegenüber siehst, reingefahren. Und sie wurden beschossen mit mehreren Kugeln. Aber die Westpolizei wusste von dem Plan und die haben die dort empfangen. Und der Maschinist und der Kapitän, die sind dann freiwillig wieder zurück, hier zur Spree zurückgekommen, zum Ostteil quasi. Und ab da an wurden dann die Steuer immer abmontiert, unten am Treptower Hafen, und wurden immer eingelagert von der Hafenaufsicht.
Ich finde es ganz spektakulär, weil ich glaube, in dem Moment, wo du drüben an Ufer bist, dürfen die DDR nicht mehr schießen, aber sie haben trotzdem noch geschossen.
Ja, aber das Besondere hier an der Spree ist immer, dass das ganze Gewässer bis drüben zur anderen Seite alles Grenze war. Das heißt also, natürlich, wenn die hier eingebogen sind, dann waren die ja immer noch im Sowjetsektor. Das heißt also, logischerweise dürfen die Grenzer noch schießen. Erst, wenn du richtig quasi den Boden berührt hast vom Westen, sei es mit der Hand, mit dem Fuß, erst dann war es verboten für Grenzer, auf den Fliehenden zu schießen.
Und das ist so beeindruckend, weil es so nah auch wieder aussieht. Also jetzt erst recht, aber auch damals. Der Westen so nah, hier ohne Mauer.
Und weißt du, was das Krasse ist? Die Leute, die hier alle gearbeitet haben, wo du stehst, wo hier dein Hotel ist und so weiter, die haben jeden Morgen da rüberschauen können zum Westen.
Ohne Mauer rüberschauen können. Ja. Sahen die Menschen drüben schon, Lichter, alles.
Richtig. Das ist schon echt krass, muss ich sagen. Also für mich ist es auch besonders. Und umso bewegender finde ich auch die Figur. Die stellt nämlich symbolisch genau die Wiedervereinigung auch dar. Das ist ein Künstler, der schon in den 70er Jahren diese Kunstform produziert hat. Der heißt Jonathan Borowski. Tversky. Er arbeitet und lebt in Los Angeles. Und seine Philosophie ist, dass wir Menschen, so wie Moleküle, die Materie bilden, auch das Bestreben haben, immer zusammenzukommen. Da kriege ich eigentlich, wenn man diese Philosophie hört, immer eine Art Gänsehaut, weil diese drei Männer sind quasi drei Bezirke, die aufeinander zulaufen. Und die stellen symbolisch auch für mich die friedliche Revolution mit dar.
Nicht aus Stahl und Pappmaché, nein, aus Wasser ist die Spree zwischen Staatsrat und Zentralkommission.
Wir sind jetzt auf dem Weg Richtung Stadtzentrum und da das hier ein Hafen ist, bewegen wir uns jetzt zur ehemaligen Zoll- und Akzisebrücke. Also hier war eigentlich mal so Stadtmauer und diese Brücke ist eine der schönsten Brücken Berlins, die Oberbaumbrücke. Und die Oberbaumbrücke war eben 28 Jahre lang auch gesperrt für regulären Verkehr. Das war so ein Grenzübergang, der aber nicht so berühmt ist wie Checkpoint Charlie oder so, aber eben war halt 28 Jahre ohne Passierschein auch nicht zu überqueren. Wir sind jetzt an der East Side Gallery angekommen und das ist eines der nun leider nicht mehr längst zusammenhängenden Stücke der Berliner Mauer. Das ist ein Projekt, was im Februar 1990 schon genehmigt wurde. Das war einmal der Kunstverband aus der DDR und dann der Kunstverband aus der BRD. Und die haben die gefragt, wie wir das schaffen können, die Künstler hier in der DDR wieder in den Arbeitsmarkt mit einzubinden. Weil das Problem ist, seitdem der Staat zusammengefallen ist, haben die gebildeten Künstler keine Aufträge mehr bekommen. Und dann haben hier über 100 Künstler aus der DDR und Künstler aus der BRD dieses Mauerstück hier gestalten dürfen. Und hauptsächlich sind das alles Themen im Zusammenhang mit der Kalte Krieg ist zu Ende, friedliche Revolution, für Frieden einstehen, Mauern einreißen, Mauern verhindern und so weiter und so fort. Das gehört alles hier zum Thema mit dazu, ja, bei der East Side Gallery. Das ist richtig unter Denkmalschutz sogar, aber das interessiert die Touristen nicht. Du stehst es ja eigentlich schon davor. Sieht hier nämlich einige Besprühungen, ja sag mal.
Kritzeleien, auch Namen, Hassan hat sich eingetragen, auch andere.
Richtig, wenn du mal ganz unten am Rand guckst, da siehst du sogar noch Originalzeichnungen, ja. Also, da kannst du noch ein bisschen den Rest sehen und da hinten wird es ja richtig schlimm. Guck mal, da siehst du ja, wie so ein Tag da drüber ist. Wir können ja mal ein Stückchen weitergehen, da hört man ja auch so die ganzen Touristen und so weiter.
Hier ist immer viel Betrieb, ja, egal an welchem Tag.
Hier ist mega krass viel Betrieb. Offiziell ist es wohl so, dass wir hier jährlich 3 Millionen Gäste haben.
Wahnsinn.
Ja, das ist schon der Wahnsinn. 3 Millionen Gäste, ich meine, wir haben 3,7 Millionen Einwohner in Berlin. Ja? Also ich meine, ganz Berlin hier aus der ganzen Welt kommt hierher. Wir stehen jetzt hier vor diesem Zeichen, da steht Berliner Mauer East Side Gallery und darunter ist das europaweit bekannte Zeichen für Denkmal. Wenn ich ins Ausland gehe, das regt mich richtig auf und ich sehe sowas, ich komme nicht mal ohne das Zeichen auf den Gedanken, auf irgendeinem Bauwerk meinen Namen zu hinterlassen und zu sagen, huhu, ich war hier. Aber die Gäste machen das eben. Und dann habe ich weiter vorne gibt es ein Bild, wo Hände abgedrückt sind. Und ich habe wirklich eine Touristin gesehen, die mit einem Edding ihre Hand daneben hinter diese Hände, das ist ein Kunstwerk, was aus aufgedruckten Händen besteht, und die hat einfach ihre Hand daran gelegt und hat es nachgezeichnet.
Ohne Crise sur le mur, die wilden Graffiti-Spuren auf der Graffiti-Kunst an der einstigen Mauer. Also ein bisschen zu viel Freiheit nehmen sich da einige im freien Berlin. Achtung, Achtung, hier spricht Berlin. Heute eine Mauerreise. Alexander Tauscher in der Radioreise auf den Spuren der bewegten Tage im Herbst 89. Grüße Sie. 50 oder gar 100 Jahre sollte die Mauer nach dem Willen der SED-Machthaber stehen, aber zum Glück hat sie dieses Alter nie erreicht. 28 Jahre lang teilte sie Berlin auch Deutschland. Und in Berlin, da laufen wir heute markante Orte entlang dieser einstigen Grenze ab. Gemeinsam mit Zoe Soleil von Zeitreisen Berlin und jetzt mit der großen Marlene.
Durch Berlin fließt immer noch die Spree, dicht dabei ist noch der Müggelsee.
Wir sind jetzt hier an dem Stück genau auf der anderen Seite der Oberbaumbrücke. Also stehen jetzt hier immer noch auf sowjetischem Sektor. Das geht auch bis gegenüber zur anderen Seite. Erst das Ufer auf der anderen Seite war ehemals amerikanischer Sektor, sozusagen Bezirk Kreuzberg. Wir sind hier im Bezirk Friedrichshain. Haben also Treptow verlassen. Wir schauen jetzt gegenüber. Da sehen wir Bäume, so ein paar Weiden und dann siehst du da drüben eine Plattform, wo heute auch noch ein Restaurant drin ist heutzutage. Das war früher nicht der Fall. Da hinten, wo diese blauen Stäbe sind, auf dieser Plattform sind in den 70er Jahren tragischerweise 5 Kinder im Alter von 5 bis 9 Jahren die ertrunken. Die sind nämlich da reingefallen, weil sie nämlich auf dieser Plattform drüben im amerikanischen Sektor gespielt haben und dann ist entweder das Spielzeug oder mal ein Ball reingefallen. Die haben versucht, den rauszukriegen, sind hinterher gefallen oder auch hinterher gesprungen und haben es nicht mehr geschafft, an der Wand sich hochzuziehen. Die Bürger im Westen haben sich nicht getraut zu helfen, weil sie Angst hatten, sie werden unter Beschuss genommen. Und hier an dem Grenzturm, wo die Grenzer drin waren, die haben das zum Teil dokumentiert, sogar fotografiert, sogar gefilmt, haben nichts gemacht, weil sie gesagt haben, die da drüben müssen ja wissen, dass das Grenzbereich ist, da haben sie nichts zu suchen, jetzt müssen sie zusehen, wie sie wieder rauskommen. Das heißt also, hier sind 5 Kinder ertrunken, weil keiner ihnen helfen konnte oder sich nicht traute oder weil man eben nicht wollte. Und das ist wirklich ganz tragisch. Erst im Jahre 1977 hat man genau für diesen Abschnitt hier das Gesetz geändert, also von der DDR-Regierung her aus. Und man hat also eine Ausnahmeregelung getroffen und hiermit den Westbürgern ermöglicht, zu helfen im Falle eines weiteren Sprunges oder Unfalls.
Also mit Füße reinhalten wäre illegal gewesen damals.
Genau, ja. Also mit Füße reinhalten vom Westufer aus, Finger reinhalten und so weiter, berührst du schon Grenze, Sowjetsektor.
Mensch, du Ali, Winse, West-Berlin-Sektor. Da hinten steht schon Infopo-Inspektor.
Wenn der dich sieht, wird am Ende der noch tätlich. Drum bleib im Land und trainiere dich redlich.
Mensch, du Ali, Winse, West-Berlin-Sektor.
In unserem Sektor ist alles perfekter.
Wenn auch im Wälder jetzt gerade wieder Obstbäume blühen.
Wir zwitschern lieber ins in West-Berlin.
Wir stehen im ehemaligen Niemandsland, könnte man so sagen, also genau im Todesstreifen, oder da gibt es ja mehrere Begriffe für. Hier ist man also an dem Patrouilleweg hin und her gefahren, neben uns. Wir haben uns jetzt mal umgedreht und haben das Westufer quasi im Rücken von uns und schauen jetzt mal in so eine Richtung, die komplett neu entstanden ist. Das ist hier alles ein riesengroßes Grundstück. Die Mauer steht genau dazwischen, die East Side Gallery, und dieses Grundstück wurde in den 90er Jahren verkauft von Berlin. Auch die Mauer, die East Side Gallery, gehörte Berlin bis zum 1. November 2018. Seit gehört die Berliner Mauer oder beziehungsweise hier dieser Abschnitt East Side Gallery offiziell zur Stiftung Berliner Mauer. Ja, und dadurch können wir jetzt verhindern, dass noch mehr in diesem Grenzbereich im ehemaligen noch mehr Gebäude gebaut werden, was ja eigentlich auch mal der Plan war, weil das eben alles jetzt hier mit zur Gedenkstätte Stiftung Berliner Mauer gehört.
Komm doch mal nach Ost-Berlin.
Wahnsinn.
Man lässt hier nicht jeden hin.
Wahnsinn.
Eintritt 25 Mal.
Wahnsinn. Jetzt sind wir am berühmtesten Übergang Berlins.
Der Checkpoint Charlie, welcher übrigens der dritte Grenzübergang war, Alpha Bravo Charlie. Bravo war hier bei uns auf der Avus. Marienborn-Helmstedt war der Alpha Checkpoint, ist auch der erste Grenzübergang gewesen, der am 9. November 1989 deutschlandweit geöffnet wurde. Der in Berlin geöffnet wurde, wurde erst nach Marienborn-Helmstedt geöffnet, und zwar Bornheimer Brücke. Aber wir stehen jetzt am Checkpoint Charlie, 27.28.10.1961, und dort sieht man ganz klar die Holzhütte in der Mitte auf dem Foto und links, rechts amerikanische Panzer, und gegenüber sieht man sowjetische Panzer. Also die Militärpolizei, Diplomaten und so weiter durften sich aufgrund des Abkommens frei bewegen, und dann ergab es sich, dass hier im Oktober 61 ein Diplomat hierher kam mit seiner Frau und in den Osten wollte, um sich ein Theaterstück anzuschauen, und der kam hierher mit seiner Frau, ohne sich auszuweisen, und dann war aber der 13. August 61 schon passiert, und der Grenzer sagte dann, ja, aber sie müssen sich ausweisen, und dann hat sich das alles so hochgespielt, dass schlussendlich der Offizier Clay, der auch für die Luftbrücke zuständig war, sich so aufgeregt hat, dass er gesagt hat, jetzt schick mal einfach Panzer mit. Und das siehst du halt hier auf dem Foto. Auf einmal kamen amerikanische Panzer zum Checkpoint Charlie. Und dann sagten die Sowjets natürlich, logisch, was die Amerikaner haben, haben wir auch. Ja. Und dann, schwupps, standen sich auf einmal mehrere Panzer gegenüber, auch von sowjetischer Seite, bis John F. Kennedy angerufen hat und gesagt hat, okay, Jungs, zieht euch zurück. So wichtig ist mir Berlin auch nicht, und das ist mir einfach zu gefährlich. Also wir reden hier einfach mal kalter Krieg, Nuklearbedrohung und so weiter. Und wenn die anfangen zu schießen, das heißt, also diese Bedrohung hatte wirklich einen Einfluss fast schon weltweit. Also die Leute, die es mitbekommen haben, die haben sich echt Gedanken gemacht, weil die dachten sich, wenn die jetzt anfangen zu schießen, wer weiß, was dann passiert. Und dafür ist letztendlich der Checkpoint Charlie auch bekannt, eben auch durch die berühmten Besuche. Das seht ihr zum Beispiel hier, ist nochmal der John F. Kennedy zu sehen, ne? Der war ja dann auch nochmal hier zu Besuch. Wenn du jetzt mal hier rüber schaust, du siehst diesen Flachbau gar nicht mehr, ja? Das wissen die meisten Leute nicht. Also du hast hier links im Boden diese doppelreihige Pflastersteinreihe, damit kannst du noch den Verlauf der Vorderdammauer sehen. Aber dass die Autos hier alle kontrolliert wurden unterhalb des Flachbaus, ist hier gar nicht mehr zu sehen und zu erkennen. Also alle Guides sagen, es ist eher eine Touristenfalle als alles andere.
Das,
ne?
Ist auch. Das kann man ja unter anderem auch bei Time Ride 360 Grad sehen, wo wir mit der Radioreise waren. Da kann man dann mit einem Auto virtuell jetzt hier wirklich von West-Berlin nach Ost-Berlin fahren, durch den Checkpoint Charlie rüber dann unter den Linden und sieht das mal.
Es war einfach faszinierend, das überhaupt mal zu sehen, weil man hört es ja immer nur vom Hörensagen, aber es war einfach toll.
Und so in 3D von West nach Ost zu fahren, hier vom Checkpoint Charlie rüber.
Das ist schon krass irgendwie, also man kann sich das so gar nicht vorstellen. Es ist, als ob man wirklich selber darüber geht. Okay. Also es war einfach faszinierend, glaube
ich. Wir haben hier das Originalschild noch. You are leaving the West-Berlin-Sektor.
Aber das Interessante ist ja, 1994 sind die Truppen ja alle abgezogen worden. Und 1994 wurden auch diese ganzen Aufbauten hier abgezogen und weggemacht. Also auch diese Hütte, die man hier sieht, wo US Army Checkpoint dran steht und so weiter. Und auch das Schild. Und dann hat man aber aufgrund des Museums, was ein Privatmuseum ist, was du ja oben hier auch siehst, Museumhaus am Checkpoint Charlie, hat man entschieden, oh, Ende der 90er, komm, wir machen jetzt hier draus ein informatives Zentrum im Zusammenhang mit diesem Museum. Und die Leute interessieren sich doch total dafür, sodass man Ende der 90er entschieden hat, doch wieder diese Hütte hinzustellen und dieses Schild hinzustellen.
Seht mal, was da steht, ich bin nicht blöd, Mensch.
Ja, die musikalische Sektorenwarnung. Ewald Wenck und Ilse Trautschold aus tiefen Rias-Zeiten. Es gibt nur ein Berlin, aber es gab Berlin in zwei Teilen. Auf den Spuren dieses Risses durch Berlin sind wir heute unterwegs. Alexander Tauscher hier mit der Radioreise. Wir erreichen einen weiteren Mauerstreifen an der Niederkirchner Straße, direkt an der einstigen Sektorengrenze. Wir stehen vor dem einstigen Reichsluftfahrtministerium von Hermann Göring, zu DDR-Zeiten Haus der Ministerien. Zoe Soleil hat ihr Tablet dabei und zeigt uns auf dem Bildschirm und die Natura den Schauplatz einer weiteren sehr spektakulären Maueraktion. Und die leitet jetzt Udo Lindenberg ein.
In den Ruinen von Berlin fangen die Blumen wieder an zu blühen. Ihr Indianer, Arbeiter, Bauern.
Hier ist 1986 und zwar auf der anderen Seite ein Kanadier hergekommen, der war ein Friedensaktivist, der ist 1917 geboren, der versucht hat, durch Mahatma Gandhi inspiriert, friedlich zu reisen und zwar ohne Reisepass. Weil der hat gesagt, wir Menschen sind alle Bürger dieser Welt und wer entscheidet bitte, dass wir einen Reisepass vorzuweisen haben. Und so hat er versucht, von Land zu reisen, was er nicht weit geschafft hat. Meistens ist er dann an der amerikanischen Grenze gescheitert. Und er war dann mehrere Jahre im Gefängnis. Dann hat er sich letztendlich einen Reisepass bestellt, ist erstmal 1985 nach Moskau und immer wieder zum Roten Platz, hat dort Flugblätter verteilt und ist immer wieder ins Gefängnis gegangen, dass irgendwann die Polizei so genervt war, weil er immer wieder rausgelassen wurde aus dem Gefängnis und er immer versprochen hat, ja, ich verteile keine Flugblätter mehr. Irgendwann haben ein ganzes Flugzeug gechartert, wo über 100 Sitzplätze sind, nur für ihn, haben ihn nach Helsinki ausgeflogen.
Wahnsinn, ein Aufwand, ja.
Ja, was für ein Aufwand, ja so. Und der Typ ist dann also in Helsinki und entscheidet sich dann komme ich hier zur Mauer. Und hat mehrere Aktionen gestartet. Dazu gehörte auch unter anderem wohl der Aufruf zum internationalen Pissen. Alle kommen hierher und pissen die Mauer an. Ja, das war sozusagen so eine Aktion. Da kam aber kaum einer.
Ach so,
schade. Und 1986 ist er hergekommen und hatte dann eine Leiter mitgenommen und einen Bauhammer und hat genau das gemacht, was ich dir jetzt auf dem Video zeige. Der ist genau hier an diesem Abschnitt hoch. Und der geht genau auf diese Rolle, die du hier vorne siehst. Ja, mit seinen über 70 Jahren. Jetzt hämmert er rum, das hört man noch vielleicht ein bisschen.
Er hämmert mit so einem richtig großen Hammer.
Mit so einem Bauhammer und der Grenzturm ist genau hier bei dem Gebäude, wo wir jetzt stehen. Und die gucken dann hier runter. Ne?
Also wir sind zunächst etwas schief.
Genau, und rufen erstmal an und sagen, Junge, was machen wir jetzt hier damit?
Läuft er auf der Mauer?
Genau, läuft Richtung Martin-Gropius-Bauer. Wenn wir jetzt nach vorne gehen, dann siehst du es auch, ja? Da läuft er.
Ich hätte gar kein Gleichgewicht da oben. Und der
ich auch
ältere
nicht.
Herr,
der ist über 70. Also Wahnsinn. Ich sag wirklich, ja. Also das ist mir echt ein Rätsel, wie der das gemacht hat, ja.
Die Westpolizei versucht, ihn noch abzuhalten, sehen wir jetzt hier.
Und auch Alliierte. Und da sieht man gleich, wie der Westpolizist den da versucht runterzuholen. Das Gesicht spricht Bände. Was für ein Idiot.
Er verzweifelt hier schon, ja. Genau. Er schüttelt den Kopf.
Oh Mann, er schüttelt den Kopf, genau, guckt nach unten, hoffnungslos.
Hätte ja auch wieder in einer Krise enden können, so eine Aktion.
Hier. Richtig, und ja genau, jetzt kommt die Szene, wie er hier hockt und wieder runter will und da siehst du Hände. Und die Grenzer haben ihn dann in den Grenzstreifen reingezogen und er wurde verurteilt wegen Zerstörung von Privateigentum des Landes quasi, also Mauer. Und ist für mehrere Wochen, Monate Gefängnis verurteilt worden, aber dann früher freigelassen, weil er chronische Schmerzen hatte im Rücken, also auch von diesem Runterstürzen und so weiter und so fort. Wir laufen jetzt mal ein Stückchen weiter runter und dann zeige ich dir mal einen Comic, was hier immer dran hängt. Das gibt nämlich noch eine spektakuläre Geschichte genau für diesen Abschnitt hier.
Wenn die Kastanien und der Flieder wieder blühen, da sollen die Amis übers große Wasser ziehen, dann zieht der Friede endlich ein. Und ganz Berlin wird froh und glücklich sein.
Ein paar Meter weiter von der eben genannten Stelle des Kanadiers zu einer nächsten Fluchtstelle hier an der Mauer.
Das ist wirklich eine ganz spektakuläre Flucht. Die sieht man nämlich hier mit der Seilbahn über die Mauer, das ist der Titel. Hier hat man ganz cool, wie ich finde, schwarz-weiß so einen Comic mit an des Zaunes mit dran gemacht vom ehemaligen Reichsluftfahrtministerium. Und dort sieht man nämlich die Geschichte, wie Heinz Holzapfel aus Leipzig am 28. Juni 1965 gegenüber auf der anderen Seite, wo wir jetzt stehen, in das Haus reingeht und sich dort mit seiner Familie zusammen, Jutta und sein Sohn, Sohn Günther, 9 Jahre alt immerhin, ja, dort in dieses Gebäude reingeht. Und die schließen sich eben in die Toilette ein. Und da steht, dann haben sie ein Schild dran gehangen, Toilette geschlossen, bitte die am Ende des Ganges benutzen. Und jetzt sieht man, wie die halt eben warten. Ja, die warten, bis es dunkel wird. Und dort siehst du auch das Seil mit dem Hammer, wo das rübergeworfen werden wollte. Und hier seht ihr mal diese ganzen Inhalte seiner Aktentasche. Das war alles da drinne. Dazu gehört der Tragegurt aus Polsterstoff, hier Handschuhe, schwarzer Pullihose. Hast du nicht gesehen? Das war alles mit dabei. Und das ist auch krass hier, verrußter Korken zum Schwärzen der Gesichter. Gegenüber haben wir 4 Familienangehörige aus dem Westen, die auf der anderen Seite hier hinter uns, hinter der Mauer nämlich warten. Die haben dann über die Mauer mit dem Hammer dieses Seil rübergeworfen. Da siehst du die Familie unten in der Ecke. Und dann haben die das auf der anderen Seite nämlich mit diesem Auto gesichert. Und jetzt sieht man, wie über dieses 120 Meter lange Stahlseil Person für Person die Familie sich Stück für Stück rüberlässt. Ja, und hier gibt es noch eine witzige Anekdote, ob das nur der Wahrheit entspricht, das weiß ich nicht ganz genau, um ehrlich zu sein. Aber ich habe mal von Leuten gehört, dass wohl die Grenzer das damals mitbekommen haben. Aber wohl gedacht haben, die paar, die das gesehen haben, dass das sowjetische Agenten seien, die eingeschleust wurden auf der anderen Seite. Und deswegen haben sie wohl nichts gemacht.
Товарищ Шериф, между прочим, Верховный Совет не имеет ничего против гастролей господина Линденберга в ГДР.
So, jetzt sind wir in einer der Nebenstraßen des Potsdamer Platzes, an einem wirklich noch original Grenzturm der Mauer.
Das war einer der ersten Prototypen für Grenztürme. Also die Besonderheit hier an diesem Grenzturm ist an den alten und ersten Grenztürmen, dass sie einen runden Schaft haben. Also da mussten die Grenzer halt hoch, entlang einer Wendeltreppe. Ist also auch nicht so ungefährlich gewesen, da mal eben runter zu rasen oder hochgehen zu müssen. Hier gibt es aber auch eine ganz interessante Szene. Ich zeige dir mal hier ein Video, wie die Leute hier dann in den 90er Jahren die Mauer am Potsdamer Platz auch durchbrechen. Ja, hier sammeln sich die ganzen Menschen.
Das war dann wenige Tage nach dem 9.11., als dann hier ein weiterer Riss in die Mauer reinkam.
Bitten Sie nochmal ein Stück zurück, damit hier zügig weitergearbeitet werden kann.
So klangen sie im Original, die Abrissbagger am Potsdamer Platz. Damals war der Platz eine große freie Fläche. Berlin, was hast du dir verändert? Alexander Tauscher hier, grüße Sie heute an Orten, die die Welt bewegten. Die Radioreise über den Wendeherbst 89 in Berlin. Grüße Sie. Mit Soye Soleil stehen wir vor dem Symbol der Stadt, ja, das inmitten einer Mauer stand und trotzdem zu DDR-Zeiten als Motiv auf Postkarten verkauft wurde. Es ist das Tor, wo heute jedes Jahr Hunderttausende Silvester feiern und da, wo David Hasselhoff glaubte, er habe die Mauer zum Einsturz gebracht. Hier ist jetzt nicht David, nein, hier sind jetzt die Schöneberger Sängerknaben.
Unsere Stadt.
Am Brandenburger Tor, ja dem Tor der Einheit, was ja so viele Jahrzehnte geschlossen war, aber auch an diesem Abend oder an den folgenden Tagen eine ganz wichtige Rolle hatte und ein ganz wichtiger Schauplatz war am Brandenburger Tor hier.
Brandenburger Tor, 9. November 89, da kamen halt Bürger auf die gemauerte Mauer hinter dem Brandenburger Tor rauf, haben sich sogar noch von den Wasserwerfern nass machen lassen. Es gibt die berühmte Szene, wo jemand mit einem Regenschirm auf der Mauer sitzt und der Wasserwerfer ihn versucht da runterzuholen und das Wasser vom Regenschirm abgehalten wird. Und dann gibt es eben diese berühmte Szene, das war von der Frau, die halt eben sich dafür einsetzt, dass sie doch bitte auch nur mal gucken gehen will. Weil die Grenzer erstmal überfordert sind und ja eben nicht gesagt bekommen haben, jetzt können hier alle Bürger überall rüber.
Beim Leben meiner Kinder und 2 Jungsoldaten bei der Armee sind, möchte ich Ihnen noch sagen, der eine möchte anschließend studieren. Lehrer in dieser Republik, in dieser unseren Republik. Ist das alles so schwer zu verstehen?
Sehr bewegend, ein O-Ton auch dank Zeitreisen Berlin, der uns zurückversetzt hat in diese Nacht. Eine Frau, die ja fast schon fleht, einmal durch dieses Brandenburger Tor zu gehen. Klar, man hat sie dann auch gelassen, es hat sie einen Grenzer wohl begleitet für ein paar Meter.
Richtig, das sieht man jetzt, wie sie da am Brandenburger Tor eben stehen und das kann man gut auch nachvollziehen. Also das ist eigentlich eine Aussage, die man immer wieder hört bei der Maueröffnung. Wir kommen auch wieder zurück, wir wollen auch nur mal gucken gehen. Wir wollen doch die DDR nicht verlassen. Nun muss man sich aber vorstellen, wir reden hier November 89 und da sind schon tausende Menschen über Prag und über Ungarn ja, in den Westen geflohen. Und logischerweise hat der Staat gesagt, naja, könnt ihr noch so viele Sprüche machen, wie ihr wollt. Viele Leute sind schon geflohen.
Wenn Leute unser Land verlassen, stehen wir mitunter sprachlos still.
Bewegt mich auch, weil ich sehr oft auch hier gestanden habe zu Ostzeiten und natürlich nicht rüber konnte. Ich erinnere mich noch, 87, glaube ich, war es gewesen, als diese berühmten Konzerte mit David Bowie auf der Westseite waren, die damals auf RIAS 2 live übertragen wurden.
Ah ja, du hast es gehört?
Ich habe damals auf RIAS gehört. hier waren am Brandenburger Tor, haben da auch etwas vom Sound mitbekommen, Original-Sound. Es gab zwar so Störattacken des Ostens, aber man hat was durchgehört.
Weil die Jugendlichen, die heute 17, 18 sind, wenn ich denen was von der Mauer erzähle, die haben den wenigsten Bezug dazu. Dann ist es natürlich emotional machbar über Musik. Und dann erzähle ich ihnen auch mal, stellt euch mal vor, ihr dürft heute, habt ihr die Freiheit, alle Musik zu hören, die ihr wollt. Und zwar wo ihr wollt, ihr könnt zu jedem Konzert gehen, wo ihr wollt, also angenommen, das älter passt. Ne? Und dann erzähle ich denen mal, passt auf, 1987 wissen also einige Bürger da drüben, auf der anderen Seite der Mauer, und das sieht man heute nicht mehr, weil die Häuser jetzt hier alle vorstehen. Aber du konntest von hier aus den Reichstag sehen. Konnte man einmal schräg durchgehen. Und vor dem Reichstag war die Bühne mit David Bowie für Collins Eurythmics. Und diese Menschen wussten, diese drei Künstler oder Bands werden wir niemals live sehen im Osten. Also sind die hierher, so wie das im Rias auch mit übertragen wurde, sind so nah wie möglich ran und wollten die Bands hören. Bis die Regierung Panik bekommen hat und dann wirklich mit Gummistöcken, Gummiknüppeln angefangen hat, obwohl hier auch Westreporter auf der Seite waren. Die haben das auch alles dokumentiert. Die haben gesagt, jetzt kommen die Fopos hier und schlagen auf die Leute ein, und dann haben sie die zurückgedrängt, wo wir jetzt quasi stehen, Richtung Stadtzentrum. Und das ist wirklich krass. Also ich glaube, das ist vielleicht so noch das Erste, wo man Jugendlichen irgendwie klar machen kann, wie weit das ging. Dass es bis in die Musik reingeht. Ja? Die wollten hier friedlich Musik hören und wollten gar nicht über die Mauer drüber hinweg, stehen also hier in der Nähe, und dann kommen die mit diesen Gummiknüppeln an. Also wie absurd, ja?
Honey, ich glaub, du bist doch eigentlich auch ganz locker. Ich weiß, tief in dir drin bist du doch eigentlich auch ein Rocker. Du ziehst dir doch heimlich auch gerne mal die Lederjacke an und schließt dich ein auf dem Klo und hörst Westradio.
Jetzt auf unserer Mauertour sind wir vor dem ehemaligen Palast der Republik.
Also wir stehen jetzt vor der modernen Fassade des heutigen Humboldt-Forums, und wir sind genau hier an der Seite, wo wir am 7. Oktober 1989 eigentlich jetzt hier umrundet wären von lauter Leuten, die genau gegenüber vom Palast der Republik standen und protestierten, während Erich Honecker, wie die Torte angeschnitten wird, und hier die Feierlichkeiten waren am 7. Oktober 1989, 40 Jahresfeier DDR. Und da gibt es natürlich auch die berühmte Rede von Erich Honecker, wo er sich für die 40 Jahre DDR bedankt.
Seien versichert, dass der Sozialismus auf deutschem Boden, in der Heimat von Marx und Engels, auf unerschütterlichen Grundlagen steht. Auf den 40. Jahrestag der Deutschen Demokratischen Republik.
Jetzt erheben sich die Gäste, das war natürlich Michail Gorbatschow, der hier höflicherweise applaudiert, neben ihm die leider schon verstorbene Raissa. Jetzt stoßen sie beide an auf das Wohl der DDR, obwohl Gorbatschow natürlich wusste, dass das wahrscheinlich so in der Form eventuell der letzte Geburtstag gewesen sein könnte.
Gorbatschow, die erheben sich halt, stoßen an, und dann verlässt Gorbatschow einfach mal den Ort. Der geht zum Flieger, geht zum Flughafen und fliegt nach Hause, nach Moskau. Mit seiner Frau.
Gar nicht bis zum Abend geblieben.
Nee, der ist nicht bis zum Abend geblieben. Und dann gibt es eine Videoszene und ein Foto, wie Honecker ganz alleine sitzt an dem großen Tisch und alle Gäste weg sind. Und keiner weiß so richtig, warum wir jetzt über die Veranstaltung überhaupt noch haben. Weil er war einer der Hauptgäste sozusagen. Und er hat einfach mal, wie kurz nach 8 Uhr oder was, nach dem Anstoßen den Ort verlassen.
Siehst mal bei mir so Sitte.
Es war bei ihm so Sitte. Gorbi zog nach Moskau und kam nie wieder in dieses Land, das ein Jahr später ganz verschwand. Aber wir tauchen gleich nochmal tief ein ins Leben der DDR. Wie immer an dieser Stelle, auf Weiterhören.
Die Welt mit den Ohren entdecken. Hier ist die Radioreise mit Alexander Tauscher.
Richtet auf eure Lauscher, denn hier spricht der Tauscher, der Alexander, grüßt sie alle miteinander und wünscht auf diese Weise eine schöne Radioreise. Kommen wir ziehen nach Berlin. Heute eine ganze Sendung aus Spree-Athen. Der geteilte Himmel über Berlin, das große Thema hier bei uns in der Radioreise. Vis-à-vis des ehemaligen Palastes der Republik ist ein Ort, an dem der erste deutsche Arbeiter- und Bauernstaat noch immer lebt, im DDR-Museum. Vanessa Jasmin Lemke dreht die Uhren für uns zurück.
Willkommen im DDR-Museum hier im wunderschönen historischen Berlin-Mitte gegenüber des Berliner Doms, direkt an der Spree. Das DDR-Museum wurde 2005 gegründet und wurde 2006 hier an diesem Ort eröffnet. Es ist ein sehr interaktives Museum. Wir laden unsere Besucherinnen und Besucher dazu ein, alle Schubladen zu öffnen, in die Schränke reinzugucken, Originalgegenstände in die Hand zu nehmen und sich vom Nahen anzugucken. Wir haben sehr viele interaktive Stationen, die sowohl analog als auch digital funktionieren. Wir haben fast ausschließlich Originalobjekte, die wir hier zeigen und die unsere Besucherinnen und Besucher auch anfassen dürfen, wenn sie nicht gerade hinter Glas sind natürlich.
Im Prinzip ist ja viele Jahre nach der Wende erst eröffnet worden. Waren die Menschen auch nicht bereit, gleich nach der Wende sich diesem Thema so zu öffnen?
Es gab natürlich schon vor dem DDR-Museum andere Museen, die sich der DDR-Geschichte widmeten. Und natürlich waren nach dem Zusammenbruch dieses sozialistischen Systems erstmal andere Themen ausschlaggebender in der Forschung, eben die Aufarbeitung der Stadtsicherheit, Aufarbeitung des Unrechtsstaats, der Diktatur. Genau deshalb ging eben noch ein paar Jahre ins Land, als dann von vielen Menschen auch die Frage kam, ja, Stasi-Mauer, wichtige Themen, super Institutionen wie Hohenschönhausen, Stasi-Museum, Bernauer Straße, wichtig und richtig, aber wie sah es denn eigentlich aus? Wie lebten diese 16 Millionen Menschen? Und so kam auch der damalige Gründer des DDR-Museums, Peter Kenzelmann, ein Freiburger Ethnologe, nach Berlin und beschloss dann sehr mutig, selbst ein Museum zu gründen, holte sich dann ein entsprechendes Team ran, das innerhalb eines Jahres dann eben den ersten Ausstellungsteil erarbeitete und seitdem eben auch auf viel Zuspruch stößt durch unsere konstanten Erweiterungen.
Sicher auch ein Spagat darzustellen, wie das Leben war, ohne es zu glorifizieren, aber ohne es schlecht zu machen. Und sicher auch die Frage, wen spricht man an, ehemalige DDR-Bürger oder Fremde, die keinen Schimmer hatten.
Uns ist es vor allem wichtig, dass wir Geschichte für viele Menschen vermitteln. Also sprich, die meisten Menschen haben ja nicht in der DDR und auch nicht im Sozialismus gelebt. Und so wollen wir auch, dass eine Besucherin und ein Besucher aus den USA genauso nachvollziehen kann, wie dieser Staat funktionierte, wie die Menschen darin lebte, wie jemand, der aus der DDR kommt. Das ist unser Anspruch und dem gehen wir auch durch unsere Installationen und Konzepte nach. Unsere Texte sind bedingt durch unseren wissenschaftlichen Leiter, Herrn Dr. Stefan Wolle, auch damals bei der Stimmung der Stasi-Zentrale dabei gewesen, am runden Tisch beratend tätig gewesen, also wirklich dabei gewesen und promovierter Historiker von der Humboldt-Universität hier in Berlin. Also ein Experten, der seinen ganz eigenen Schreibstil auch dazu genutzt hat, einen etwas ironischeren Blick, aber dennoch sehr ernsten Blick auf diesen Staat zu werfen. Und natürlich haben wir einen Schwerpunkt auf das Alltagsleben, eben durch die Wohnung und durch die Themen, die wir in dem ersten Teil ausgesucht haben, aber im Zentrum der Ausstellung steht immer die Erklärung, was dieser Staat bedeutete, wie die Partei strukturiert war, wie dieser Staat ins Leben dieser Menschen eben wirkte, von der Geburt bis zum Tod mehr oder weniger.
Ein B-Turm steht in der Nacht, zwei Kränze, sie ziehen auf Wacht und leise erklingt ein Lied im Grenzgebiet.
Man betritt die Ausstellung mit dem Ausblick auf ein Diorama, einen Grenzstreifen zeigt. Was immer auch ganz wichtig ist, zu zeigen, dass die Mauer nicht die Mauer ist, sondern eine ganze Grenzanlage. Also dachte ich früher natürlich auch, als ich jung war, okay, da stand eben eine Mauer, aber dass dahinter noch hunderte Meter von Grenzstreifen, Wachtürme, hier fehlen jetzt die Hunde zum Beispiel auch, aber wir sehen die Autos, die Trabantkübel. Also dass das ein sehr komplexes System war, an dem sehr viele Menschen arbeiteten und es bewachten im Endeffekt.
Auch die Selbstschussanlagen, die zwischen diesen Streifen lagen.
Genau, anfänglich ja auch noch die Bodenminen und alles sowas, was dann ja im Laufe der Jahrzehnte doch zurückging. Damit muss man starten einfach.
Im Sommer 61, am 13. August, da schlossen wir die
Das ist ganz wichtig, damit man eben, wenn später auch die Installation kommt, hinter dem Mauerdiorama sehen, auch den Trabant, wo auch eine für uns exklusiv angefertigte Fahrsimulation eingebaut wurde, wo man sich reinsetzt, die Maschine startet und dann durch eine Plattenbausiedlung fährt. Trabant, Sie sehen, der ist sehr, sehr begehrt.
Ja, das finden manche wieder Kult, kann man ja auch sagen, auch wenn wir damals gelitten haben im Osten. Ist halt so.
Ja, jeder kann sich damit auseinandersetzen, was ein Auto ist. Und spätestens, wenn man die Information erhält, für dieses Auto musste man bis zu 16 Jahre warten oder eben wahnsinnig viel Geld für einen Gebrauchten ausgeben. Das kann man sich heute als junger Mensch auch gar nicht vorstellen, etwas nicht sofort zu bekommen.
Mittelpunkt internationaler Messen. Favorit der 600 Kubikzentimeter-Klasse. Der Trabant 601. 601.
Zündung. Kupplung.
Gang rein. Gas.
Gang rein, Gas und los ging's, wenn er fuhr, der kleine Stinker. Es gibt übrigens in Berlin immer wieder kleine Trabi-Rallys, auch für Touristen. Also ich denke mal, das stinkt zum Himmel.
Ich bin ein Berliner. Heute in der Radioreise. Alexander Tauscher auf dem Weg von der geteilten zur geeinten Stadt. Die Mauerreise durch Berlin, bei uns wie immer grenzenlos. 40 Jahre sind in der Geschichte der Welt ein winziger Moment, aber im Leben der Menschen sehr viel. Es sind Biografien. 40 Jahre DDR auf einer Etage, das ist eine Herausforderung. Das DDR-Museum im Herzen Berlins versucht es. Auch bei schwierigen Themen wie der Vorherrschaft der SED.
Die Partei, die hat immer Recht und Genossen, es bleiben dabei.
Wir befinden uns gerade vor der Installation, die symbolisiert, wie dann Parlamentsabstimmungen ausfielen im Endeffekt. Denn diese fielen unter den Blockparteien immer zu 100% für oder gegen den jeweiligen Vorschlag aus. Bis auf einmal 1972, als darüber abgestimmt wurde, ob Abtreibung legalisiert wird. Da war das eine der wenigen Ausnahmen, dass die Blockparteien wirklich nach ihrem besten Wissen und Gewissen für oder gegen diesen Entwurf abstimmen konnten.
1972, das sind die CDU Ost.
Genau. Und da ist die CDU als natürlich christlich konservative Partei hat dagegen gestimmt. Allerdings hat die Mehrheit dafür gestimmt und so hatte die DDR den Schwangerschaftsabbruch über ein Jahr, glaube ich, vor der Bundesrepublik legalisiert.
Lustrig, gesund, schmackhaft, verlockend, Bräuler. Geflügelten Appetit.
Eins unserer wichtigsten Objekte in der Ausstellung, was so ein bisschen versteckt und auch ein bisschen klein ist, ist unser sogenanntes Mangeltagebuch von einer Dame namens Ingeborg Lüdicke, seit 1983 geführt worden. Und zwar wollte sie sich ihren Frust rauslassen darüber, was sie eben nicht im Konsum bekam oder auch in der Werkstatt oder an Baumaterial. Und sie fing dann an, ab 1983 bis in die frühen 90er, glaube ich, hinein aufzuschreiben, was sie nicht bekam und warum sie das nicht bekam und wann sie das dann doch bekam. Also das ist eine einzigartige Quelle für uns, um so ein bisschen den Alltag einer normalen Frau oder eines normalen Haushalts nachzuvollziehen und wie sich die Leute darüber geärgert haben. Wir alle kennen ja auch die Geschichten von diesen unzähligen Eingaben und das ist ja so ein bisschen der Vorläufer davon.
Genau, das finde ich sehr interessant, weil es waren ja nicht nur die Bananen, die gefehlt haben. Hier steht zum Beispiel 12.10. kein Käse.
Genau, also die berühmt-berüchtigte Banane war, glaube ich, nicht mal jetzt das schlimmste Problem. Es war zum Beispiel das Thema Fliesen fürs Bad. Das kann sich heute auch keiner mehr vorstellen, dass Fliesen oder Raufasertapete Mangelware waren und manche Bäder dann eben wie ein Mosaik ganz bunt waren. Aus dem einfachen Grund, weil die Anzahl nicht reichte für ein Bad, um es einheitlich zu fliesen, ne?
Und selbst beim Camping beginnt der Tag mit dem Bebocher Universal. Bebocher Universal, ein Produkt des VEB Bergmann-Borsig. V-schön und handlich sorgt für.
Wir stehen jetzt vor einem Volvo, also einem schwedischen Auto. Und dieser Typ Auto wurde von den Mitgliedern des Politbüros genutzt. In diesem wurden sie gefahren. Erich Honecker selbst, er wurde in einem Citroën gefahren, also in einem französischen Auto. Und warum ist das jetzt mit dem Trabant so wichtig? Weil der Trabant natürlich das Auto für die Bevölkerung war. Neben dem Wartburg war der Trabant das wichtigste Auto, was in der DDR produziert wurde. Und natürlich führte es zu Unmut, wenn sie sagen, okay, warum fahren die Minister, die Staatsoberhäupter jetzt in dem Volvo? Warum Honecker in Citroën? Sozialismus ist doch eigentlich da, dass wir alle gleich sind. Alle sind gleich, aber manche sind eben gleicher. Und deswegen ist dieser Vergleich, der vielleicht auch nicht so offensichtlich ist für die meisten Besucherinnen und Besucher, sehr wichtig zu sehen, okay, was bedeutet der Trabant? Und jetzt hier steht plötzlich dieses dreimal so große Auto, das aber nur ein Dutzend Leute benutzen durften oder überhaupt rankamen. Ich meine, in der DDR gab es natürlich auch andere Autos. Es wurden auch Golf und Mazda importiert, nachdem dann der Wunsch der Bevölkerung so groß war, dass die Regierung so ein bisschen nachgab und ein paar Autos importierte, aber natürlich deckte das den Bedarf in keinster Weise ab.
Man fragt sich, Honecker und Co. hätten ja auch einen großen Moskvitsch fahren können aus dem Bruderstaat, aber wahrscheinlich gab es sowas auch nicht in der Größe.
Honecker war tatsächlich Citroën-Fan und deshalb hat er auch nochmal ein anderes Auto gefahren als seine Kollegen.
Einmaliger Triumph! Liebe junge Väter vielleicht oder Angehende, haben Sie Mut! Nennen Sie Ihre Neuankömmlinge des heutigen Tages ruhig Waldemar.
Wir sind jetzt im Bereich Sport und um genau zu sein im Bereich Leistungssport. Und hinter zwei Schranktüren befinden sich die Medaillenspiegel. Einmal der Olympischen Sommerspiele, auf der anderen Seite die Olympischen Winterspiele. Und beim ersten Blick, da sieht man im Vergleich DDR zur BRD einen entscheidenden Unterschied, nämlich dass die DDR Medaillen verwöhnt war. Wie wir alle wissen, das ist auf unterschiedlichen Wegen passiert. Natürlich durch große Talente, zum anderen aber auch eben durch das staatlich geförderte Doping-System. Auch gerade wenn wir gucken, 1980 Moskau, an diesen Sommerspielen nahm Westdeutschland nicht teil. 4 Jahre später in Los Angeles nahm die DDR nicht teil, beziehungsweise der Osten nicht teil.
Das war dieser berühmte Boykott. Richtig. Ich glaube, die Amerikaner haben wegen Afghanistan nicht teilgenommen. Richtig. Und wir dann, weiß ich gar nicht, genau, als Gegenreaktion.
Anfang der 80er Jahre, natürlich auch die Hochzeit der atomaren Aufrüstung, aber genau auch dann ab Ende der 70er die Einmischung der Sowjetunion in Afghanistan. Das waren die zwei Hauptgründe. Also man sieht hieran schön, dass Sport hochpolitisch war und bis heute ja auch noch so ein bisschen ist, aber zu der Zeit einen ganz anderen Stellenwert hatte, weil Sport, aber auch Musik, also alles, was man nach draußen zeigen konnte, wurde auch genutzt, um sich eben als überlegendere Macht zu präsentieren.
Die Fans sind keine Macht, wer keiner hat gesagt.
Die Fans sind eine Macht. Sie haben ihm auch nach der Wende die Stange gehalten. Frank Schöbel, ja, einer der größten Stars der untergegangenen DDR. Hier ist RIAS, Rundfunk in allen Sektoren. Alexander Tauscher unterwegs im einst geteilten Berlin. Wir sind derzeit im demokratischen Sektor, wie es früher hieß, wobei dieser Sektor so demokratisch auch nicht war, der sowjetische. Aber abseits von Politik gab es auch in der DDR noch ein ganz privates Leben. Familie, Freunde, Liebe und Triebe, Musik. Das DDR-Museum in der Karl-Liebknecht-Straße in Berlin versucht dies darzustellen. Mit Vanessa Jasmin Lemke laufen wir jetzt durch eine stinknormale DDR-Wohnung. Wir sind ja nun Steinwurf vom Berliner Fernsehturm entfernt und den besingt jetzt Tobias Künzel.
An der Küste gibt es Schiffe, an der Küste gibt es Fisch, aber leider kein Gebirge und dies ist bedauerlich. Doch dafür gibt's Wellenberge, die sind Meter hoch bei Sturm, aber der Berliner Fernsehturm.
Wir sind jetzt im Jugendzimmer im dritten Teil unseres Museums, der das private Leben heißt. Und in diesem Jugendzimmer finden wir natürlich viele Bücher, Spiele, den berühmten Pittiplatsch, Sandmännchen und auch eine kleine Radiostation, wo jemand selbst die Westsender aufgeklebt hat. Die DDR, klar, eiserner Vorhang, Mauer, aber die DDR-Bürgerinnen und Bürger konnten natürlich in den meisten Regionen, bis auf das berühmte Tal der Ahnungslosen, natürlich Westfernsehen empfangen, Westradio hören. Und so sehen wir hier vor uns die Aufkleber des RIAS, des Radios im amerikanischen Sektor und auch Sender Freies Berlin. Und daneben auch eben die DDR-Sender wie DDR 1 und 2 und das Berliner Rundfunk.
Berliner Rundfunk war ja damals noch in der ganzen DDR zu hören und RIAS 1, heute Deutschlandradio, toll. Und drunter, das muss ich jetzt ergänzen, ein DDR-Rekorder, ein ganz moderner aus den ganz späten 80ern, der SKR 700. Wir machen mal diesen Schrank auf.
Wir hören jetzt hier Bruce Springsteen 1988 in Berlin-Weißensee. Eines der Konzerte eines Westkünstlers, zu dem am Ende die Zahlen variieren zwischen 100 und 300.000. Wir nehmen die Goldene mit und sagen, etwa 200.000 Leute waren zu diesem wahnsinnig erfolgreichen und bekannten Konzert da. Und Bruce Springsteen, natürlich bekannt für seinen Song Born in the USA, durfte dieses Lied eigentlich gar nicht spielen an dem Abend. Aber Bruce Springsteen lässt sich natürlich auch nichts verbieten und hat das Lied natürlich gespielt.
Ist damals übertragen worden vom damals legendären Ostjugendradio DT64. Ich glaube, es gab einen Streit auch. Er wollte irgendeinen Satz sagen, dass er hofft, dass alle Mauern irgendwann niedergerissen werden. Er hat sie sich dann verkniffen, weil es vielleicht so eine Kettenreaktion ausgelöst hätte. So ein Jahr jetzt, wie man es weiß, vor dem Mauerfall.
Das konnte man ja damals noch nicht ahnen, wie es weitergeht. Ich meine, das konnte man einen Monat vorher nicht ahnen, wie es weitergeht, vor dem Mauerfall. Aber es hat sich schon angedeutet, dass es auf jeden Fall aus der Bevölkerung heraus sich etwas ändern wird, dass man Bruce Springsteen und andere Westkünstlerinnen und Künstler einlud, dann zum Ende der 80er war ja auch eine Reaktion auf den Frust der Bevölkerung. Also es kam ja dann auch Depeche Mode zum Beispiel, also wirklich große Künstler aus der westlichen Welt. Wir sind jetzt im Herzstück der Wohnung im Wohnzimmer. Zum einen haben wir hier einen Fernseher und können das Fernsehprogramm von DDR 1, DDR 2 zu ARD und ZDF eines Abends im 1984 vergleichen. Darüber hinaus haben wir hier eine wunderbare Karantschrankwand, wahrscheinlich auch eine Ikone des DDR-Designs, wenn man es so nennen möchte. Wie immer in unserem Museum verbirgt sich hinter jeder Tür und hinter jedem Schrank eine neue Geschichte. Zum Beispiel stehen wir jetzt vor der Vitrine, in der wir auf verbotene Literatur und auch auf Bückware eingehen. Und sehen wir in einer Türhälfte die 12 gefragtesten Bücher 1983. Und 1983 war Der Feuergott der Marannen, ein Märchen von Alexander Wolkow, auf Platz 1. Die DDR war ein Leseland, was zum einen daran lag, dass Bücher, die natürlich staatlich gebilligt waren, wahnsinnig günstig zu erhalten waren. Und zum anderen auch für viele war das gerade auch in der Belletristik, also Romane und so weiter, ein Weg, um die Grenzen zu überwinden, zumindest in den Köpfen, sich in andere Länder zu denken. Wir haben ja Jüvans Reise um die Welt, wurde viel gelesen, um sich zumindest in diese Welt zu träumen und auch etwas über diese Welten zu erfahren im Endeffekt.
Wohnzimmer war denn der Ort ja auch zum Träumen. Einerseits beim Lesen, genau. Jules Verne, die Reise um die Welt oder eben auch das Traumschiff im ZDF anzuschauen. Ja. Also, wenn man Westfernsehen hatte, hatten genau. Wir in weiten Teilen dieses Leben in zwei Welten. Ja.
Die Wohnung ist natürlich eine tolle Inszenierung, weil mit dieser Wohnung kann sich jeder irgendwie identifizieren.
Haben Sie auch Westbesuch, so aus Westberlin, die sagen, ach, jetzt sehen wir endlich mal, wie es im Osten ausschaute?
Ja, wir haben sehr viele Menschen aus den alten Bundesländern, die hierher kommen und tatsächlich nicht aus Voyeurismus oder Ähnlichem, sondern weil die DDR-Geschichte in Westdeutschland bis heute tatsächlich gar nicht so ein prominentes Thema ist, auch an Universitäten, zumindest im Vergleich jetzt zu den neuen Bundesländern.
Zur Interflug nach Schönefeld ziehen Vater, Mutter, Kind. Hier erreicht der Gast Berlin per Flugzeug ganz geschwind.
Und dobry den, bonjour, hello, ein Gruß und auch ein
dobry den, ja, dahin konnten die DDR-Bürger noch reisen. Bonjour, hello, war schon schwieriger, aber das sollte sich ja bald ändern. Gleich kommen wir zum Höhepunkt des Wendeherbstes in der DDR. Tage, die die Welt veränderten. Heute noch einmal bei uns in der Radioreise. Alexander Tauscher mit einem emotionalen Rundgang durch das einst geteilte Berlin. Grüße Sie. Wir hören im Hintergrund schon den Wind der Veränderungen, der im Oktober und November 89 die DDR durchfegte und fast alles umwehte. An diese bewegenden Zeiten erinnert uns nun Zoe Soleil, als ich mit ihr in Berlin-Mitte unterwegs war.
Die da drinnen feiern also noch und das ist irgendwie alles so ganz unheimlich. Wir sind hier umrundet gewesen von Hunderten von Leuten, die hier protestierten und für demokratische Wahlen schrien, für ein wiedervereinigtes Land schrien, für eine Reform schrien und so weiter und so fort. Und auf der Brücke, die du da links siehst, da war damals eine Übergangsbrücke, da war eine Blockade genau mittig von der Stasi und von der Polizei und die hielten die Leute, die hier auf unserer Seite standen, eben ab. Und dann gab es hier Buhrufe und so weiter, weil da drüben nämlich die Polizisten einige ganz laute Querulanten eingezogen haben. Und sobald das passierte, sobald die hier in der Brücke Richtung Palast eingezogen wurden, gingen die Buhrufe los. Lasst ihn frei, Stasi, Schweine und so weiter und so fort. Also wir stehen hier faktisch an einem Ort, wo am 7. Oktober schon mal eine Riesendemonstration stattfand. Und das war ein Monat vor der großen Demonstration, dem großen Zug, der hier am 4. November stattfand. Und das hat natürlich auch alles damit zu tun, dass eben die Wahlfälschung ja an die Oberfläche gekommen ist. Und dann sind ab Mai 89 quasi die Leute regelmäßig auf Plätze gegangen und dazu gehörte eben auch die Anwesenheit auf dem Alexanderplatz, also direkt hinter uns.
Damals Egon Krenz auch verstrickt in diese ganze Wahlfälscherei und auch hier in der Nähe ja. War damals ja auch die Szene, als Gorbatschow umringt von Journalisten ja gefragt worden ist, ja. Zu seinen Gedanken zur DDR, das muss hier in der Nähe gewesen sein.
Muss hier gleich gegenüber gewesen sein, in der Nähe auch vom Mahnmal in Gedenken von Opfern von Kriegen.
Wache dann, ja.
An der Neuen Wache, genau.
Я думаю, опасности только подстерегают тех, кто не реагирует на жизнь.
Ich glaube, Gefahren warten nur auf jene, die nicht auf das Leben reagieren.
А тот, кто воспринимает импульсы жизни, общества и трансформирует их в соответствующую политику,
aufgreift und dementsprechend seine Politik gestaltet,
того трудности не должны пугать. Это нормально.
Der dürfte keine Angst vor Schwierigkeiten haben. Das ist eine normale Erscheinung.
Das war zum Beispiel auch so eine Sache, die FDJ hat die Lieder gesungen und hat alles gemacht, was der Staat von ihnen verlangt hat. Und dann auf einmal gingen diese Rufe erst los. Gorbi, Gorbi. Und das war zum Beispiel was, womit Honecker überhaupt nicht gerechnet hat, weil Gorbi war einer, der eine Veränderung wollte und Honecker wollte diese nicht. Und das ist so ein Konflikt ja auch noch sehr...
Thema, weil wenn der große Bruder eigentlich schon fortschrittlicher ist als man selbst in dem Moment.
Genau. Ja, und das war letztendlich auch das Glück für die Protestierenden, die nicht nur hier standen am 7. Oktober, sondern dann schlussendlich auch am 4. November. weil Gorbatschow sinngemäß hier am 7. Oktober auch gesagt hat, ja, also im Prinzip macht, was ihr wollt. Also wir werden da nicht mehr eingreifen. Und das hieß also auch für die Staatsmacht der DDR hier hinten im Staatsratsgebäude, wenn hier mal wieder ein 17. Juni 1953 quasi stattfindet, dann können wir nicht mehr wie damals 1953 mit den Sowjets rechnen. Die werden nicht mehr mit Panzern uns helfen, weil Gorbatschow gesagt hat, wir werden hier nicht mehr eingreifen. Also eure Politik ist jetzt eure Politik. Und der 4. November ging also auch hier lang dann nochmal, knapp einen Monat später. Dann haben die hier den Zug gehabt, hier wurden mehrere Plakate gehalten, Stasi in die Produktion und so weiter. Also hier waren über 130 Plakate, die hier super kreativ durch die Gegend liefen, um den Palast der Republik drumherum, am Staatsratsgebäude. Großmutter, warum hast du so große Zähne? Da ist Egon Krenz zu sehen, als Großmutter verkleidet quasi. Da habe ich eine Originalaufnahme gehört von einem Stasi-Mitarbeiter, der das an dieses Büro weitergeleitet hat. Ja, und jetzt sehe ich hier ein Plakat mit Egon Krenz, der sieht ja aus wie die Großmutter und der Wolf und da steht drunter, Großmutter, warum hast du denn so große Zähne? Und der Offizier auf der anderen Seite sagt, ja, das ist ja ein Doll, Mensch. Krass, und das sagt ein Stasi-Offizier, das ist ja ein tolles Ding, Mensch, das ist ja richtig lustig, ja. Aber das ist ja quasi gegen den eigenen Staat, den die sie unterstützen, ja. So absurd war diese Situation, ja. Es ist so der Wahnsinn, ja.
Und dann so, ich schließt sich ja fast schon der Kreis, ja. Vom 4. zum 9. November, diesem wirklich legendären Abend, gar nicht weit entfernt hier im Gebäude.
Also wir stehen jetzt quasi im Machtzentrum der DDR, also in der Staatsführung. Am Hausvogteiplatz war das Presseministerium der DDR und dort war auch der berühmte Raum, wo die Pressekonferenz war am 9. November abends, wo eben Schabowski dann, nachdem er elendig lang erklärt hat, die neue Reisebestimmung und das neue Reisegesetz erklärt hat.
Und deshalb haben wir uns dazu entschlossen, heute eine Regelung zu treffen, die es jedem Bürger der DDR möglich macht, über Grenzübergangspunkte der DDR auszureisen.
Genau diesen Zettel, den Schabowski hatte, der liegt jetzt übrigens im Tränenpalast auch aus. Und da kann man sich nochmal die Notizen durchlesen, die da für Schabowski irgendwie gemacht wurden oder die er sich da nochmal gemacht hat. Wohl hat er auch selber erzählt, er ist kurz vor der Konferenz diesen ganzen Stapel mit den neuen Reisebestimmungen bekommen und hat halt einfach faktisch überlesen, ab wann das gültig sein soll. Ab 10. November erst, ja, morgens. Ja, und dadurch, dass die Pressekonferenz aber am 9. November war, hat er einfach mal just verlauten lassen, ohne Vorbereitung sämtlicher Grenzer, ab sofort. Ja, und schwupps war das Wort raus und weil keiner verfügbar war, sind die Leute alle zu den Grenzübergängen und keiner wusste, was passiert hier eigentlich.
Sag mal, wie wichtig die Arbeit von Pressesprechern ist und was so ein kleiner Satz auswirken kann. Da war so ein Satz, der Einsatz auch des Jahrhunderts wird, neben anderen, aber dieser Satz, man sieht ja Schabowski vor dem RIAS 2-Mikro diesen Satz reden mit der Brille, ja, und dann so, wie er sich umdreht, Genossen, das gilt ab sofort, ja.
Ja, und er ist ja auch nicht der Einzige, ne? Also das ist ja auch total krass. Also es gibt ja sogar Szenen, wo man sieht, wo die so ihm zuflüstern, na, sofort, sofort. Also, da sitzen vier Leute an dem Tisch und alle sind total so... Das war der beste Beweis, wenn 300.000 Menschen lauthals ohne Waffen friedlich verkünden, wir wollen eine Veränderung, irgendwann ist eine Schachmatt-Situation. Und ich muss ehrlich sagen, das ist eine Sache, die ich selber immer viel reflektiert habe. Ich finde es auch heute wieder so essentiell wichtig, darüber nachzudenken. Weil die Menschen, die, sei es heute zum Beispiel die Flüchtlinge, sind nicht die Ursache für unseren derzeitigen Zustand in Deutschland. Und warum gibt es schon wieder Menschen, die sagen, was auch immer, Juden, Ausländer, Flüchtlinge sind schuld an unserem Zustand in Deutschland. Wir haben die Verantwortung, auf die Straße zu gehen und die Politik einzufordern oder die Politiker zu bewegen, etwas zu verändern. Weil das sind diejenigen, die das Land führen.
Vielen Dank für diesen Rundgang, mit diesem Ausblick, der auch am 9. November ganz wichtig ist, weil es ja, ja auch ein Tag ist, der vielleicht noch andere Bedeutungen hat. Es war sehr, sehr toll, mit dir durch Berlin zu laufen.
Auf ja, den danke, der ebenso. Mauer.
Und ich bin ganz bewegt, voller Gänsehaut nach wie vor. Und
ja, ich auch.
Hoffe auf ein Wiedersehen.
Es ist, ja, das würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Danke, Alex. Danke für die Begleitung und für das hier rumlaufen. Und ich hoffe, es hat Spaß gemacht, auch euch, und macht euch noch weiter Spaß. Tschüss.
Als ich vorging, war die Straße steil. Kehr wieder um.
Als ich fortging, Dirk Michaelis, geboren im Jahr des Mauerbaus 61 in Karl-Marx-Stadt, heute Chemnitz. Und 30 Jahre nach dem Mauerfall sang er dieses Lied beim großen Fest vor dem Brandenburger Tor in Berlin. Die Radioreise mit Alexander Tauscher geht langsam in die Schlussetappe. Heute auf dem Weg zum Mauerfall in Berlin. Wir haben einen langen Weg zurückgelegt, geschichtlich, von den Mauerfluchten bis zum Mauerfall.
Die Geschichte der DDR, sie bleibt am Ende als Erinnerung, auch an das Terrorregime an der Mauer. Und dem hat sich die Gedenkstätte in der Bernauer Straße verpflichtet. Hier steht noch so ein Originalabschnitt der Mauer ohne Graffiti und ähnliches. Und hier sprach ich mit Hanna Berger, der Sprecherin der Stiftung Berliner Mauer. Und im benachbarten Mauercafé traf ich eine Berliner Radioikone vom einstigen RIAS, Nero Brandenburg. Er verrät uns gleich, wie er den Mauerfall ganz zufällig erlebt hat.
Das Besondere in der Bernauer Straße ist ja gewesen, dass die Mauer hier nicht nur die Stadt geteilt hat, sondern auch die Straße. Deswegen sehr spektakuläre Fluchten haben hier stattgefunden, wo Menschen aus den Fenstern gesprungen sind. Und sozusagen auf dem Bürgersteig vor den Fenstern war dann eben schon West-Berlin.
Das waren diese legendären Bilder, wo auch so eine ältere Dame sich abgeseilt hat oder ist gesprungen.
Genau, die allermeisten dieser Bilder sind hier in der Bernauer Straße entstanden. Und deswegen ist aus unserer Sicht auch dieser Ort einfach historisch so bedeutsam.
Bedeutsam auch natürlich an diesem 9. November. Wann ist hier dann die Grenze geöffnet worden?
Hier in der Bernauer Straße, ein bisschen oberhalb an der Oderberger Straße, war der allererste Durchbruch. Das war am 10. November, also einen Tag nach der Eröffnung an der Bornholmer Brücke. Relativ schnell sind hier auch große Teile der Mauer dann zerstört worden. Denn das ist auch ganz wichtig zu wissen, dass die Stimmung in der Stadt so war, dass eigentlich weder auf Ost- noch auf Westseite wollte man die Mauer noch sehen. Alle wollten, dass die Mauer fällt und dass die Mauer nicht mehr sichtbar ist in der Stadt. Das erklärt auch ein bisschen, warum die Entstehung dieser Gedenkstätte auch sehr umstritten war. Aber es war eben auch, dass schon von sehr früh es eine Initiative gab, die gesagt hat, wir müssen einen Teil der Originalmauer hier erhalten, damit wir ihn auch erklären können, damit wir auch den zukünftigen Generationen ein Bild davon geben können, wie das hier einmal ausgesehen hat. Und dafür sind wir heute natürlich sehr dankbar, weil wir hier eines der längsten Mauerstücke überhaupt haben, die noch erhalten geblieben sind. Und die große Besonderheit auch in der Bernauer Straße, dass wir hier in der Gedenkstätte nicht nur die sogenannte Vorderlandmauer zeigen können, also die man so aus Bildern auch kennt mit der Rolle obendrauf, sondern eben auch, und da stehen wir gerade, die Hinterlandmauer, also die weit weniger hohe Mauer. Dadurch, dass man hier diese beiden Mauern sehen kann, kriegt man eben einen Eindruck davon, welche Dimension auch dieses Grenzsystem hatte, wie das auch überhaupt funktioniert hat.
Dieses Erinnern, Sie bekommen Besucher aus aller Welt, aber eben auch aller Generationen, nehme ich an.
Weil viele dieser Todesopfer auch ganz junge Menschen waren. Also wenn man in die Gesichter dieser Menschen blickt, dann sieht man eigentlich Menschen, die ihr Leben noch vor sich hatten. Vielleicht das zu reflektieren, was auch Demokratie bedeutet.
Gerade auch in diesen Zeiten, ja, zu sagen, das muss man beschützen und Mauern verhindern, sowohl innere als auch äußere.
Zu begreifen auch vielleicht, was für einen Wert Freiheit oder auch Meinungsfreiheit hat.
Hier ist RIAS Berlin, eine freie Stimme der freien Welt.
Wie hast du diesen 9. Novemberabend erlebt, die RIAS-Legende Nero Brandenburg?
Ja, ich hätte ihn fast verschlafen. Ich war aber völlig durch den Wind. Wir waren eingeladen zum 50. Geburtstag von dem Berliner Radiomogul Ulrich Schamoni, Filmemacher und der Erfinder von Radio 100,6, der Sender mit dem Frosch. 50. Geburtstag, große Fete in einem großen Saal, den Berliner Kinderfestsälen in Neukölln. Alles war aufgefahren. Ein Buffet mit Hummern, der Tisch bog sich und der Präsident des Abgeordnetenhauses von Berlin, Jürgen Wohlrabe, Gott hab ihn selig, hielt eine flammende Rede von einem historischen Ereignis, einem Jahrhundertereignis, von dem die ganze Welt sprechen würde. Und ich dachte mal an Tisch, was redet der denn für ein Zeug? Was ist denn 50 Jahre für Schamoni? Der ist ein schöner und guter und macht was. Aber 100 Ereignisse ist doch weit weg oder was? Dann kam Wohlrabe runter von der Bühne. Ich zupfte ihm am Ärmel und sagte, sag mal Jürgen, wir kannten uns ja auch privat gut. Was hast du denn da für ein Zeug erzählt, historisches Ereignis? Da brüllte der mich an. Ja, weißt du denn das nicht? Die Mauer ist off. War ich immer noch ungläubig und habe gesagt, den Witz kenne ich auch. Und Erich ist der Letzte, der das Licht ausmacht oder so. Nein, und dann merkte ich, da kam eine eigenartige Stimmung auf. Die Leute sprangen auf, gingen raus, gingen weg, diskutierten, aber nicht über den Geburtstag. Und dann gegen 22.30 Uhr ungefähr kam ein Show-Act auf der Bühne. Helga Hahnemann, ja. Aber in der Zwischenzeit waren auch die Reporter von 100,6 nicht untätig. Die sind mit ihren Übertragungswagen zu den Grenzübergängen gefahren und haben dort Ostberliner, die rüberkamen, eingeladen auf eine Veranstaltung. Und in dem Moment, wo die Hahnemann auf der Bühne stand, ging die Tür auf und es kamen so 50, 60 Ostberliner rein, die guckten und sahen, ich habe noch nie solche Gesichter gesehen, ich schwöre es. Die gucken auf die Bühne, sehen Helga Hahnemann, das Ostidol, stehen und singen.
Das Allerschönste von Berlin ist, dass die olle Mauer nur endlich Stück für Stück zerhackt wird und als Berlin-Souvenir in eine Schrankbahn verschwindet.
Die Hummer blieben stehen und wir gingen alle raus mit dem Auto durch die Stadt. Da kamen uns Trabis ohne Ende entgegen. Wir haben uns durchgekämpft bis zur Mauer und haben da Potsdamer Platz Richtung Brandenburger Tor die Mauer mit anderen Leuten gefeiert, dass die nur endlich weg. Da fingen auch die Ersten dann an, schon zu hacken und Mauerspechte machen. Das war ein Erlebnis. Ach, da krieg ich heute noch Gänsehaut.
Ja, wir sind uns nicht fremd. So als waren wir niemals getrennt. Nach so langer Zeit, da ist es so schön, gute Freunde wiederzusehen.
Es ist schön, gute Freunde wiederzusehen. Nero Brandenburg, der Rias Dino. An anderer Stelle plaudern wir ein wenig länger mit ihm, versprochen. Das war heute eine Radioreise mit ganz viel Gänsehaut, mit Momenten, an die sich viele noch selbst erinnern werden. Das waren im Schnelldurchlauf die Tage, die die Welt veränderten. So etwas muss erstmal sacken und vielleicht wollen Sie noch einmal zurück zu der einen oder anderen Station. Dann geht das ganz einfach in unseren Podcast www.radioreise.de. Hier können Sie diese Mauerreise durch Berlin noch einmal wiederholen. Hier finden Sie auch eine Sendung, die Sie zurück ins Berlin der 20er Jahre bringt. Und eine andere Radioreise ist auf den Spuren des Bauhauses unterwegs, von Rotterdam nach Berlin. Und eine dritte Sendung, die zeigt Ihnen unbekannte Orte in Amsterdam und in Berlin. www.radioreise.de, wie auch all die Texte und Fotos in unseren Blogs. Ich bin mir ganz, ganz sicher, dass wir nicht das letzte Mal an der Spree waren, denn ich habe noch einen Koffer in Berlin. Und so fällt mir der Abschied von Berlin zum Glück nicht ganz so schwer. In ein paar Sprachen der Welt, die Sie ganz sicher im dicken B hören werden. Goodbye, au revoir, bis wieder, trotzdem, hey, ayawamba, dobijenje, salut, au wiederloge, salam alaikum und shalom. Und die Berliner sagen Ihnen gern auch mit frecher Schnauze, aber mit großem Herz, so wie bei Nero. Ganz einfach. Tschüss, macht's gut, Nachbarn, und raucht nicht im Bette.
Vielen lieben Dank fürs Zuhören hier auf der Radioreise entlang der Mauer mit mir, Zoe Soleil. Und vielleicht begegnet man sich mal. Ich bin eigentlich nicht zu übersehen. Und dann kann man hier auch mal zusammen gemeinsam auf eine Reise gehen entlang der Mauer oder durch die Stadtgeschichte von Berlin.
Mein Name ist Vanessa Jasmin Lemke. Ich bin die Pressesprecherin dieses wunderbaren DDR-Museums. Ich würde mich freuen, wenn alle Hörerinnen und Hörer von Radio Reise einmal zu uns zu Besuch kommen und unsere interaktive, interessante und einzigartige Ausstellung erleben.
Hallo, mein Name ist Hanna Berger und ich begrüße Sie zu dieser Radioreise und würde mich natürlich sehr freuen, wenn Sie Gelegenheit finden, zu uns nach Berlin in die Bernauer Straße, in die Gedenkstätte Berliner Mauer zu kommen.
Das war die Radioreise mit Alexander Tauscher. Ich bin Nero Brandenburg. Ich war 2,5 Meter mit der Mauer und mit ihm unterwegs. Konnte so ein bisschen dazu beitragen, um Ihnen einen Eindruck zu geben, wie man auch diesen Fall dieser Schandmauer miterlebt hat als Berliner.
Berlin wird leben und die Mauer wird fallen.
Wenn Sie clever und günstig nach Spree-Athen reisen wollen, dann nutzen Sie doch Bahnhit. Das ist eine Marke der Stadt- und Landreisen GmbH. Dieser Veranstalter aus Berlin hat sich auf Kurzreisen spezialisiert, in mehr als 50 Städten natürlich auch nach Berlin. Sie bekommen da ein Komplettangebot aus Bahnticket, aus Übernachtung und das auch in ganz Europa möglich. Ich habe da zum Beispiel im NH übernachtet, also direkt an der Spree im Osten von Berlin mit Blick auf den Westen. Also ein schöner Startpunkt für diese Mauerreise. Also Bahnhit muss mit, auch ins dicke B. Viel Spaß und eine gute Reise. Bleiben Sie schön reisefreudig, meine Damen und Herren, denn es gibt noch mindestens 1000 Orte in dieser Welt zu entdecken. In diesem Sinn, wie immer, bis bald.
Wenn du es spürst, machen wir alles richtig.
Die Radioreise mit Alexander Tauscher. Die Welt mit den Ohren entdecken.